Die Sucht bestimmt immer den Menschen. Der Mensch kann nie eine Sucht kontrollieren.
Ja, dann herzlich willkommen zum Podcast des Landkreis Emsland, Kummersaufen. Heute geht's wieder um das Thema Alkohol. Wir sind wieder zu dritt. Katrin ist mit dabei und wir haben wieder einen wunderbaren Gast bei uns, Albert Stegemann. Aus der vorigen Folge kennt ihr ihn wahrscheinlich schon. Heute reden wir über das Thema Alkohol. Und Albert, vielleicht magst du ganz kurz eigene Erfahrungen zu Alkohol sagen. Du musst jetzt nicht jedes Schützenfest aufzählen.
Das wollte ich jetzt gerade.
Wir können das wahrscheinlich auch so zwei, drei vielleicht prägende Geschichten vielleicht herunterbrechen oder so. Oder vielleicht hast du eine Geschichte oder zum Alkohol, die du vielleicht den Hörern mit ans Ohr geben kannst.
Also ich habe da jetzt ganz besondere Erfahrungen. Also ich würde sagen, ich bin jetzt als Dorfkind, ich komme ja aus Ringe, aus der Grafschaft Bentheim, da gab es tatsächlich auch Sportfeste, ich war auf Schützenfest. Ich glaube, ich habe eine ganz normale Alkoholjugend erlebt, wie sie Leute vom Land so erleben. Also von daher gibt es da eigentlich gar keine ganz besonderen Dinge, die zu erzählen sind. Das ist dann halt irgendwie im Laufe der Zeit weniger geworden und tatsächlich total interessant und jetzt auch in der Selbstbeobachtung. Ich bin ja dann in Sitzungswochen in Berlin und das ist wirklich interessant. In Berlin trinke ich wirklich kaum Alkohol, ganz wenig. Das, ich glaube, dass in vielen Erzählungen wird dann gesagt, dass die Abgeordneten dann in Berlin oder in Hannover immer sehr viel trinken. Also kann ich überhaupt nicht bestätigen. Das liegt natürlich auch daran, mit welchen Leuten man sich dort umgibt. Und aber wie gesagt, das ist, also mein Alkoholkonsum beschränkt sich tatsächlich in erster Linie auf den Wahlkreis. Aber das zeigt auch, wie wichtig eine Sozialisierung ist. Also und dass auch eine Umgebung gewisse Gewohnheitsstrukturen gibt, die natürlich, wenn sie in eine bestimmte Richtung gehen, gefährlich werden können. Und ich glaube, das ist es, wo Politik auch Einfluss nehmen kann. Vielleicht auch nochmal. Das hatte ich ja im letzten Podcast ja auch schon mal ausgeführt. Ich finde, dass Politik, bei vielen Dingen sollte sich Politik heraushalten. Da bin ich durchaus auch als Christdemokrat ein sehr liberaler Mensch. Aber bei Suchtstoffen und Alkohol ist ganz klar ein Suchtstoff. Da darf der Staat und auch die Politik, finde ich, schon stark sein und auch ganz stark regulieren. Obwohl ich sonst bei vielen Dingen gegen Regulatorik bin. Und auch Gegenbesteuerung, aber ich bin beim Thema bei allen Süchten, Nikotin, Alkohol, Spielsucht, Cannabis, für ein hohes Maß an Besteuerung, aber auch für ein hohes Maß an Werbeeinschränkungen. Ganz einfach aus meiner Überzeugung heraus, dass eine Sucht einen Menschen unmündig macht. Ich glaube, es gibt nichts, was einen Unmündiger machen kann als eine Sucht, weil eine Sucht, die Sucht bestimmt immer den Menschen. Der Mensch kann nie eine Sucht kontrollieren. Das habe ich selbst erfahren, als ich in meiner Jugendzeit geraucht habe. Habe ich bestimmt 10, 12 Mal versucht aufzuhören, bis dass ich es dann tatsächlich geschafft habe. Ich habe immer wieder, habe ich mich in die Irre führen lassen und habe immer wieder gedacht, ich habe jetzt einen Move oder einen neuen Trick, wie ich mit der Sucht umgehen kann, um sie zu beherrschen. Das funktioniert nicht. Und deswegen ganz wichtig, auch beim Thema Alkohol, Jugendliche sozusagen diesen Zugang zu erschweren, aber auch alles, was Alkohol enttabuisiert und entproblematisiert in Frage zu stellen. Also auch das Thema Werbung, Umgebung, Einkaufsumgebung, Quengelkasse, das sind alle Stichworte, die es dann auch vielleicht einem ehemaligen Trinker schwer machen, dann auch clean zu bleiben. Da darf Politik auch stark sein. Also an der Stelle ist der liberale Albert Stegemann doch für einen starken Staat und eine starke Regulierung.
Wir hören das immer wieder, dass im Emsland und in der Grafschaft mehr getrunken wird als in anderen Bundesregionen. Und interessant, dass du das auch schilderst, dass es tatsächlich auch in der Politik so ist und nicht nur im Bereich Fußball, wo ich mich bewege. Sehr interessant.
Ja, aber ich will hier gar nichts entproblematisieren. Ich glaube, das ist auch, wie man aufgewachsen ist. Ich glaube wirklich, dass ein Großteil der Problematik auch wie gesagt, die Anfänge sind immer unproblematisch. Das ist ja bei jeder Sucht so. Natürlich wird es dann ganz schwierig, wenn Leute anfangen, Alkohol für sich allein zu konsumieren. Ich würde das auch gar nicht alles in Frage stellen. Selbstverständlich ist das Bier nach dem Sport, muss man natürlich aufpassen, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das zentrale Problem ist. Das Problem ist, wenn dann die Menge ausufernd wird und wenn dann die Gewohnheit so intensiviert wird, dass es darauf angelegt wird. Und ich glaube, deswegen kann man das, glaube ich, auch differenziert erklären.
Umso wichtiger, dass es Personen wie unter anderem auch Katrin gibt vom Landkreis Emsland, die sich so stark dafür einsetzen in der Prävention. Und wir sind ja auch an den Schulen unterwegs. Und ist natürlich super wichtig, dass wir da aufklären und am Ball bleiben, sage ich mal. Ne?
Genau, gemeinsam machen wir das Koma-Projekt. Da profitiert die Grafschaft Bentheim leider nicht von, weil wir uns nur im Emsland bewegen. Und das reicht auch schon, 100 Schulen. 100 Termine schaffen wir im Jahr. Mhm. Mehr schaffen wir nicht. Und ein Teil unseres Projektes ist tatsächlich ein sogenanntes ABC-Quiz. Da steigen wir immer mit ein, dass wir mal prüfen, was die Jugendlichen schon wissen. Und so können wir auch Wissen an die Jugendlichen bringen. Wir haben uns überlegt, dass wir heute 3 Fragen an dich stellen, die wir auch den Schülerinnen stellen.
Hui.
Mal schauen, wie du so abschneidest. Ich glaube, die sind ganz einfach und du kannst sie beantworten. Genau, wir starten mit der ersten Frage. Ab wie viel Promille verändert sich das Verhalten und das Erleben? Ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten.
Oh, nee, das ist ja einfach, die Antworten hier vorgegeben werden.
Ab 0,5 Promille, B ab 0,2 Promille oder C ab 1,5 Promille.
Das ist jetzt gemein. Ich hätte jetzt nämlich 0,3 geschätzt, liebe Katrin, weil man ab 0,3 sozusagen ja auch erwiesenermaßen in der Fahrtüchtigkeit eingeschränkt ist. Aber wenn du die Frage so stellst, vermute ich den pädagogischen Wert von 0,2 als den richtigen.
Sehr gut. 0,2, ein Bier. Ab da wird es schon ein bisschen kritisch oder man verändert sich so ein bisschen, wird ein bisschen lockerer und hat auf jeden Fall Bock noch auf ein 2., 3. oder 5. Glas Bier. Jugendliche sehen das oft nicht so, die sagen dann ganz oft 1,5 Promille. Da ist man ja schon ziemlich betrunken.
Da muss man, glaube ich, erstmal hinkommen. Also das 1,5 Promille ist das.
Schafft man.
Ja, ist das. Ich hätte jetzt gedacht, das ist kurz vorm Kollabieren. Aber gut, alles gut.
Aber wenn du rechnest, ein Bier sind ungefähr 0,2 Promille, dann brauchst du ja nur
14. Oder? Nee, ich trinke große Biere.
Oder kleine. Mathe 5, deshalb sind wir Sozialpädagogen.
Nee, gar nicht 10.
Dann wärst du bei 2,0.
Das liegt natürlich auch immer noch an der Kondition, Katrin. Wenn ich ein Bier trinke, dann hat das einen anderen Einfluss auf meinen Körper, als wenn du ein Bier trinkst. Oder ist das eine Fehlannahme? Ich hätte gedacht, dass das Körpergewicht eine Proportionalität in die Sache bringt. Oder
also
stimmt das nicht?
Tatsächlich ist es so, dass der Promillewert bei mir nach einem Bier etwas höher wäre als bei dir. Das liegt aber an der unterschiedlichen Muskelmasse und an der unterschiedlichen Körperflüssigkeit.
Okay.
Jetzt nicht zwangsläufig daran, wie gewohnt du an Bier bist oder wie gewohnt ich an Bier bin.
Ich hatte es jetzt auf der Körpermasse bezogen und ich glaube, dass ich da in Faktor 2 dir gegenüberstehe. Aber egal, das müssen wir hier nicht.
Nein.
Es sind übrigens 7 bis 8 Bier.
Okay. Zu meiner Ehrenrechnung. Ist recherchiert worden.
Okay. Du musst im Kopf nachrechnen, da hatte ich jetzt die Zeit.
Und 7 oder 8 Bier schafft man.
Das schafft man.
Tatsächlich. Also auf dem Schützenfest im Emsland.
Das ist so.
Dann die nächste Frage, Stichwort taktischer Zwischenkotzer. Ich weiß nicht, ob du da jemals was von gehört hast. Das ist etwas, was Jugendliche tun. Die trinken sehr viel, sehr schnell, gehen raus, übergeben sich, gehen dann wieder rein und trinken weiter.
Das ist mir tatsächlich neu.
Ja, jetzt weißt du es. Das ist eine ganz kritische Entwicklung. Und meine Frage ist dann, wird man dadurch schneller nüchtern? Also bringt der taktische Zwischenkotzer was? Kommt drauf an, ob Mann oder Frau. B, ja klar. C, nein, natürlich nicht.
Also ich glaube, dass es wenig bringt. Also vielleicht ein bisschen die Menge, die dann rauskommt, müsste ja etwas bringen. Aber ich glaube, ich vermute, dass der Effekt überschätzt wird.
Genau. Das ist tatsächlich so, weil der Alkohol geht nach einer gewissen Zeit ins Blut, 20 bis 30 Minuten. Und danach kann man alles Mögliche versuchen, um nüchterner zu werden. Das funktioniert aber nicht. Der Körper braucht eine gewisse Zeit, um den Alkohol abzubauen. 0,1 Promille pro Stunde. Unser Bier mit 0,2 Promille bräuchte also 2 Stunden, um aus dem Körper zu sein. Egal wie viel wir jetzt
hin und her rennen. Verstanden.
Genau.
Leute, wer macht sowas? Leute.
Ja, das machen die tatsächlich und dann trinken die weiter und sagen, ja, aber ich habe mich ja danach besser gefühlt. Ja, Kotzen ist auch purer Stress für den Körper. Es wird sehr viel Adrenalin freigesetzt und dann fühlt man sich erstmal besser, aber es verändert nichts. Und auch eine Pommes bringt nichts. Das machen ja auch viele. Oder ein Backfisch aus dem Schützenfest. Bringt auch nichts, macht dich auch nicht nüchterner. Du fühlst dich besser, aber du bist nicht nüchterner. Du kannst nicht danach Auto fahren.
Die Substanz bleibt ja im Körper.
Genau.
In der Sache auch logisch.
Ja. Tatsächlich gab es aber auch Jugendliche, die gesagt haben, ja, so Kotzen bringt ein bisschen was, aber man muss sich danach das Gesicht waschen, weil sonst bringt es nichts.
Das muss ich das verstehen?
Ich habe es auch nicht verstanden.
Okay, gut.
Und die letzte Frage dazu, welche Organe werden langfristig geschädigt durch zu lange zu viel Alkohol? A, Leber und Gehirn, B, alle Organe, C, Herz und Lunge.
Ich nehme an, alle Organe, weil es sich bei Alkohol um ein Zellgift handelt. Also, aber wahrscheinlich überproportional das Gehirn und die Leber.
Genau. Ja. Die Leber als Filterorgan und im Gehirn bei jedem Konsum von Alkohol mehrere tausend Gehirnzellen, die absterben. Also man kann sich langfristig dumm trinken, das weißt du auch aus deiner Arbeit, denke ich.
Das Korsakow-Syndrom oder wie heißt es? Da gibt es auch ein bestimmter Begriff auch, dafür, ja, dass die Leute wirklich richtig einen Abbau der Gehirnsubstanz. Deswegen, auch wenn wir hier drüber lachen, und vielleicht kann man auch im Alltag manchmal mit solchen Personen ins Lachen kommen, aber es ist nicht witzig, sondern Alkohol ist ein Zellgift und wirklich kann die Gehirnmasse, kann man sich wirklich wegsaufen und das ist einfach überhaupt nicht schön.
Genau, wie wird denn die Umsetzung des Jugendschutzgesetzes aus politischer Sicht eingeschätzt oder eingeordnet?
Ja, das ist eine total spannende Frage, weil es wirklich auch da gibt es natürlich auch ein breites Spektrum. Und ich will es, gerade bei Alkohol würde ich nochmal mehr den Fokus als beim Nikotin, weil Nikotin wirklich extrem schnell gleich in die körperliche und auch in die seelische Abhängigkeit führt. Das dauert beim Alkohol, das ist überhaupt nicht kein Unproblematisieren, aber dauert etwas länger. Deswegen, wir müssen Jugendlichen ja auch die Möglichkeit geben, einen mündigen und einen Umgang mit Alkohol zu erlernen, weil es ja nun mal zumindest bislang eine legale Droge ist und im politischen Spektrum wird auch nicht ernsthaft darüber diskutiert, Alkohol zu verbieten. Also wenn er da ist, muss ich Jugendliche ja heranführen und mit dem Alkohol vernünftig umgehen zu lernen. Und das ist eben der Punkt, wo man auch diskutiert, fängt man dann mit 16 an oder sollte es möglicherweise erst mit 18 sein? Ich finde, 16 ist eine Größenordnung, wo man gerade, wenn wir über nicht harte Sachen, über Bier und andere leichte Alkoholiker sprechen, ich glaube, das kann man dann noch zulassen, einfach um genau diese Schnittstelle Mündigkeit des Bürgers, das Erlernen mit einem Suchtstoff vernünftig damit umzugehen oder eben ein Verbot ganz früh. Es gibt, ihr kennt auch die Diskussion um das begleitete Trinken mit 14. Da bin ich ein großer Freund davon, das abzuschaffen, weil ich sag das ganz ehrlich, das braucht kein Mensch aus meiner Sicht. Das sehen auch viele bei uns. Da gibt's natürlich auch Leute, aber selbst der Deutsche Brauerbund interessanterweise und auch der Weinbauverband, die ja nun per se bei Verboten und Regulatorik immer gleich auf dem Baum sind, die sagen uns sogar, wir hätten mit einer Abschaffung dieser Regelung, das ist ja auch nur eine Ausnahmeregelung, das heißt für die, die es jetzt nicht wissen von den Hörern, wenn Eltern dabei sind, ihre Kinder zu begleiten oder Erwachsene, dann können auch Kinder im Alter ab 14 Jahre Bier und leichte Alkoholiker zu sich nehmen und das wird dann geduldet, aber ich denke, das ist eine Regelung, die stammt aus dem Jahr 1952, die können wir wirklich abschaffen, weil dieses gerade auch da wieder Kinder oder junge Jugendliche, da ist eben das Suchtpotenzial hoch und deswegen sollten wir denen die 2 Jahre noch geben, um dann sozusagen gesund in eine Entwicklung zu kommen, um dann mit 16 vielleicht dann anfangen, sich vernünftig mit dem Thema Alkohol auseinanderzusetzen.
Also tatsächlich ist es ja so, dass die geistige Entwicklung bei Jugendlichen auch mindestens bis ins 20 Jahre dauert, also mindestens frühes Erwachsenenalter geht, ist tatsächlich die Überlegung nicht sogar dahin, vielleicht sogar ab 18 zu sagen, man darf erst ab 18 Jahren Alkohol trinken, oder ist das völlig utopisch zu sagen, wir schieben das noch weiter nach hinten, von 16 auf 18?
Also ich bin, wie gesagt, da schlagen die zwei Herzen in meiner Brust, dass ich auf der einen Seite sage, alles, was Jugendliche später anfangen lässt, ist gut. Allerdings müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht Politik im Elfenbeinturm betreiben, sondern wir wissen ja, dass Jugendliche sich früher treffen, dass sie früher auch anfangen zu konsumieren. Wir müssen mit Regulatorik, auch der Staat muss mit seiner Gesetzgebung auch so arbeiten, dass es annehmbar ist und angenommen werden darf. Und wie gesagt, ich bin total bei dem Thema starke Spirituosen, Cognac oder die ganz harten Dinge, Schnäpse an Jugendliche, das muss auch härter kontrolliert werden, stärker kontrolliert werden. Ich glaube, das ist wichtig, einfach auch um die Akzeptanz zu erhöhen. Aber dass man generell jetzt Alkohol ab 18, ich habe das Gefühl, dass dann einfach zu viel auch im Graubereich und in der sozusagen, dass die Dunkelziffer dann einfach extrem hoch wird und dann hat man die Leute verloren. Und das, ich glaube, dass das am Ende auch nichts bringt. Deswegen an der Stelle auch, wie ich das beim letzten Podcast auch übers Rauchen gesagt habe, früh Prävention betreiben, früh aufzuklären, was macht Alkohol mit einem, was macht Alkohol mit der Gehirnleistung, was macht Alkohol mit welche Gefahren lauern, dass Kinder früh damit lernen. Die Mündigkeit Alkohol ist ein legaler Stoff und deswegen müssen wir mündige Bürger dahingehend entwickeln, um eben auch damit vernünftig umzugehen. Und ich glaube, das ist die einzige und auch die vernünftigste Chance und auch die zielführendste Chance. Ich glaube, Verbote, die sozusagen an der Lebensrealität der Menschen vorbeigehen, sind da wenig hilfreich.
Ja, das ist ja auch das, was wir in unserem Koma-Projekt versuchen, denen zu vermitteln. Wir wollen denen nicht irgendwie was verbieten oder keine Ahnung. Wir wollen halt, dass sie zu wundervollen Menschen heranwachsen, so sage ich es dann immer. Und das schaffen die nur, wenn die nicht zu früh zu harten Alkohol trinken. Ne? Weil dann, wenn das Gehirn noch im Aufbau ist und dann schon Alkohol konsumiert wird, dann hat das Gehirn einfach auch gar keine Chance, sich toll zu entwickeln. Wir würden gern die Eltern noch mehr mit ins Boot nehmen. Was siehst du da für Möglichkeiten, für Potenzial oder hast du als Politiker da Ideen, wie man Eltern da nochmal mehr auch für sich oder auf seine Seite holen könnte, was Prävention angeht?
Also ich glaube, dass das Thema Aufklärung an die Eltern halt ein wichtiges Thema ist, politisch, regulatorisch schwierig. Wir haben ja auch die Diskussion erlebt, was zum Beispiel das Passivrauchen beim Autofahren angeht, dass wir dann auch irgendwann verfassungsrechtlich an Grenzen kommen. Und selbstverständlich ist unser und soll auch unser Einfluss in die Privatsphäre, in die Familie hinein, soll nicht zu politisch werden an der Stelle. Und da sind wir auch in engen Grenzen. Aber ich glaube, das muss einfach klar werden, dass Eltern natürlich auch durch ihre Vorbildfunktion. Und ich glaube, das ist alles, das wird massiv unterschätzt. Also wenn sich die Eltern da halt jeden Abend da vergnügen, dann kriegt das Kind das mit und sieht dann eben auch kein Problem mehr in einem problematischen Alkoholkonsum. Das sollte selbstverständlich sein, aber da sind wir wieder bei der kognitiven Dissonanz, wo wir eben bei der letzten Schalte eben auch schon waren. Viele wissen eigentlich, dass sie möglicherweise ein Problem haben, aber tun sich halt schwer, sozusagen in die nächste Stufe sozusagen zu gehen, um das Problem auch erstmal auszusprechen, das als Problem zu analysieren und dann zu gucken, wie kann ich mir helfen lassen. Und deswegen ist das Zweite auch immer wichtig, immer die Brücke anbieten und da muss Politik auch die Infrastruktur bieten. Auch nochmal danke an euch beide, ihr tut das ja, ihr seid Ansprechpartner für insbesondere auch für Jugendliche, ist mir klar, aber eben auch für junge Eltern, die irgendwo ein Problem sehen, um dann eben auch eine Infrastruktur anzubieten, um dann Wege auch aus einer Sucht begleiten zu können.
Glaubst du, dass da schon genug gemacht wird präventiv oder ist das Koma-Projekt tatsächlich das einzige Projekt, was irgendwie so bekannt ist?
Also das Projekt ist bekannt und das Projekt ist auch anerkannt. Das ist jetzt ein kommunales Projekt und das liegt natürlich am Ende, auch wenn das unromantisch klingt, aber das hat natürlich auch immer was mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Der Landkreis Emsland ist ein potenter Landkreis, der eben auch in der Lage ist, solche Dinge zu finanzieren und zu unterstützen. Ich halte das für gut und für ausbaufähig und auch ausbauwürdig. Am Ende muss es eben aber auch alles finanzierbar und bezahlbar sein und auch verhältnismäßig sein. Glaube nochmal, ganz wichtig, Politikerquark, aber das ist wirklich, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir alle, jeder Einzelne hat auch eine Verantwortung für das Thema Umgang mit Alkohol, sollte ein gutes Vorbild sein. Da gibt es viele, viele Alltagssituationen, auf die man Acht geben sollte. Ob man, ich fahre ja auch hin und wieder mit der Bahn, ob man nachmittags um drei, wenn dann Kinder mit im Zugabteil oder im Restaurant sitzen, ob man sich da dann zwei Bier reinstellen muss, das hinterfrage ich dann, weil die kriegen das natürlich mit und sagen, das ist normal. Und ich glaube, das muss jedem klar sein, dass es eben, dass man das halt besser nicht macht, weil diese indirekte Wirkung auf die Kinder und Jugendliche sind, das ist halt wahnsinnig schädlich.
Ja, oder an der Stelle das Bier nach dem Sport in der Umkleidekabine, muss man auch nochmal kritisch hinterfragen, ne? Ob zum einen der Trainer das entscheiden darf, dass die B-Jugendspieler mit 15 da schon ihr Bierchen zocken dürfen, darf er nämlich nicht. Und zum anderen, was macht das mit dem Körper nach dem Sport? Ne? Das ist ja absolut nicht förderlich, wissen aber viele einfach nicht, ignorieren die weg. Jetzt haben wir es in der letzten Folge schon gesagt, dass Lachgas und K.O.-Tropfen ja jetzt verboten wurden. Wie sieht das in der Umsetzung aus? Also K.O.-Tropfen sind ja nun mal irgendwie unter der Hand. Gibt es da ein Problem? Das wird ja nicht öffentlich gemacht, weil ja auch nicht jeder, der glaubt, dass er K.O.-Tropfen verabreicht bekommen hat, sich irgendwo meldet. Also da ist ja eine relativ hohe Dunkelziffer. Ja, wie sieht das Verbot in der Umsetzung aus? Kann ich es jetzt nicht mal einfach so bei Amazon bestellen oder wie läuft das?
Also das sind zwei verschiedene, also Lachgas wird ja hauptsächlich in der Lebensmittelindustrie zum Aufschäumen von Sahne genutzt. Und da sind wir an die Kartuschengrößen herangegangen, dass die Kartuschengrößen so klein, ich meine 7,4 Gramm, sein müssen, dass sie eben nicht zu einem rauschartigen Zustand führen können. Und wir haben eben auch auf das Einkaufsverhalten uns ausgerichtet, also dass wir insbesondere diese visuelle Werbung mit bunten, ähnlich wie bei den Aromen, bei den Vapes, ja, das ist auch alles bunt und kitschig und in Neonfarben gehalten, damit es eben auf Jugendliche ansprechend wirkt. Das kann so auch nicht stattfinden. Die Problematik bei den K.O.-Tropfen ist in der Tat da, weil es eben auch Substanzen sind, die sozusagen in ihrer chemischen Zusammensetzung auch im Alltag ubiquitär sind. Ja, aber erstmal ist wichtig, dass das Verbot, dass es ausgesprochen ist, dass jeder, der weiß, dass er in den Konsum geht, dass er dann auf die Schienen der Illegalität sich befindet. Das ist mal wichtig und dass wir natürlich auch den Zugang an der Stelle erschweren.
Okay, jetzt ist es so bei K.O.-Tropfen, die Wirkung, also meistens werden ja K.O.-Tropfen ohnehin illegal eingesetzt, also um möglicherweise Menschen für irgendwas gefügig zu machen. Eine gewisse Menge Wodka Energy hat die gleiche Wirkung wie zum Beispiel K.O.-Tropfen. Wie kriegen wir das eingedämmt? Was wären da so Ideen deinerseits, dass wir, also in erster Linie?
Also das ist natürlich eine kriminelle Handlung und das ist verboten, gar keine Frage. Jetzt sind auch die Tropfen, deswegen ist es dann ab irgendeinem Punkt musst du die Strafverfolgung intensivieren, aber eben auch Aufklärung betreiben. Also wenn ihr das Gefühl habt, da hat euch jemand was untergemischt, dann geht auch in die Anzeige, damit wir auch in die Verfolgung kommen können, weil ansonsten nützt uns überhaupt keine strafrechtliche Relevanz, wenn sie eben nicht zur Anzeige kommt. Das ist an der Stelle ganz entscheidend. Aber eben auch neue, weil wir ja auch gerade über die Möglichkeiten der KI, jetzt wir haben beim Thema Cannabis, da gibt es ja jetzt auch neue Substanzen, die sozusagen in ihrer chemischen Zusammensetzung eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. Also da wird ja auch vieles möglich gemacht. Da muss Politik aber auch nachschärfen. Und ich bin davon überzeugt, dass Lachgas und GBU nicht jetzt die letzten Stoffe sind, die wir verboten haben, sondern wenn jetzt neue Player sozusagen in den Alltag kommen, dann werden wir da nachschärfen müssen. Und ja, das Thema, wie heißt es, Cannabis, Opioide, also diese neuen Stoffe, da müssen wir sicher nochmal ran. Aber das haben wir ja schon besprochen im letzten Podcast.
Ja, dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, haben wir schon sehr, sehr viel besprochen. Es war sehr unterhaltsam. So, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben auch wieder ganz viel mitgenommen und auch einen tollen Einblick bekommen in deine Arbeit und auch generell in die Politik, wie nah sie auch an der Wirklichkeit tatsächlich ist. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch heute wieder diesen Podcast mit uns aufzunehmen. Katrin, auch an dich. Vielen Dank, dass du mich da unterstützt hast. Oder andersrum. Und ja, dann würde ich sagen, allen Hörern danke fürs Zuhören.
Ja, und danke, Albert, dass du unsere Tipps und Hinweise auch mitnimmst in die Politik.
Sehr gern.
Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns sicherlich beim nächsten Podcast und dann lassen wir uns mal überraschen, was uns dann einfällt.
Genau.
Alles klar.
Toi, toi für eure Arbeit. Jo.
Jo, tschüss.